Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
In dieser Folge von Hessen schafft Wissen geht es um Wälder und zu diesem Thema haben wir schon einige, wie ich finde, wunderbare Folgen gemacht hier bei Hessen schafft Wissen. Immer wieder ein spannendes und natürlich auch sehr, sehr relevantes Thema. Und es geht in dieser Folge um Veränderungen und die Forstwirtschaft, zunehmende Urbanisierung und auch natürlich in allererster Linie Klimaveränderungen haben natürlich einen großen Einfluss auf den Zustand unserer Wälder und führen eben zu Veränderungen. Zum Beispiel, wenn es um Trockenheit geht, die oftmals ja mit dem Klimawandel einhergeht, dann führt das zu Veränderungen in der Struktur und Zusammensetzung des Waldes sowie auch in der Gemeinschaft der Bodenorganismen. Um die Auswirkungen dieser Veränderung zu erforschen, wurde Ende 2023 das Projekt Laubklima an der Technischen Universität Darmstadt ins Leben gerufen. Das ist ein Projekt des Lore-Stäubing-Instituts und es wird gefördert durch das Hessische Landesamt für Naturschutz und Geologie. Unter der Leitung von Professor Dr. Michael Hethoff und der Koordinatorin Dr. Katja Wehner untersucht das Team die Auswirkungen des Forst- und Naturschutzmanagements sowie des Mikroklimas im Boden auf die aktuellen Veränderungen des Waldes in Hessen. Und die Erkenntnisse dieser Studie werden nicht nur dazu beitragen, das Anpassungsvermögen des Waldes an künftige Veränderungen besser zu verstehen, sondern auch konkrete Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Ja, und dementsprechend geht es also in dieser Folge von Hessen schafft Wissen um die Arbeit von Professor Dr. Michael Hethoff und Dr. Katja Wehner an diesem Projekt und es geht darum, wie wir in Zukunft unsere Wälder sichern können. Viel Spaß und bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Hethoff und guten Tag, Frau Dr. Wehner. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Schön, dass Sie sich beide heute die Zeit für uns nehmen. Hallo.
Hallo. Guten Tag.
Ich würde gern einsteigen mit dem Thema der zunehmenden Trockenheit in Deutschland aufgrund des Klimawandels. Eine Trockenheit, die natürlich auch viele andere Teile der Erde betrifft. Und ich erinnere mich zum Beispiel an die überdurchschnittlich warmen und auch trockenen Sommer 2018 und 2020. Jetzt auch schon eine Weile her, gab es bestimmt auch noch andere Jahre seither. Aber diese Trockenheiten, die bedeuten natürlich zum einen, dass es immer schneller zu Waldbränden kommt, aber auch, klar, dass Pflanzen, dass Organismen insgesamt sich Schritt für Schritt an ein ganz anderes Klima anpassen müssen. Zum Einstieg mal die zugegebenermaßen etwas vage Frage, aber wir konkretisieren das natürlich gleich noch. Wie nehmen Sie das denn aktuell wahr? Wie beeinflusst diese tendenziell steigende Trockenheit unsere Wälder in Deutschland oder auch ganz speziell in Hessen? Wie geht es unseren Wäldern?
Ja, also wir sehen in Deutschland oder auch in Hessen gibt es natürlich sehr große regionale Unterschiede. Also die Temperaturen sind zwar überall gestiegen und steigen auch kontinuierlich an, verursacht durch den menschgemachten Klimawandel. Das steht für uns soweit außer Frage. Aber das muss nicht unbedingt sofort auch heißen, dass es trocken wird. Ne? Also es gibt auch Regionen in Deutschland, die sind sehr gut wasserversorgt. Es gibt Regionen, die sind weniger gut wasserversorgt. Und da spielt natürlich auch der jeweils im Wald vorhandene Bodentyp eine große Rolle. Also manche Böden sind in der Lage, Wasser relativ gut zu speichern und auch lange zu halten. Und andere sandige Böden zum Beispiel können dies halt nicht. Das heißt, da kommt es dann relativ schnell auch zu einer recht tiefen Austrocknung im Wald. Und dann sind gerade solche Pflanzen und Bäume, die eher flachwurzelnd sind und weil sie einfach gewöhnt sind, dass da auch viel Wasser ist, die kommen dann relativ schnell in Schwierigkeiten. Und wir haben halt hier jetzt bei uns vor Ort in Darmstadt im zwei sehr unterschiedliche Bodentypen auch vorliegen im Darmstädter Stadtwald. Das ist so im westlichen Bereich, im Westwald. Das sind ziemlich sandige Böden. Das heißt, da ist keine besonders gute Wasserhaltekapazität im Wald vorhanden. Deswegen haben die trockenen Jahre, die Sie gerade angesprochen haben, da auch sehr schnell sichtbare Schäden hinterlassen. Aktuell sind etwa 70% der Bäume im Westwald entweder schon tot oder stehen noch und sind eigentlich schon tot und man sieht es nur noch nicht so richtig. Also,
Klingt ja dramatisch.
Ja, das sind wirklich ganz dramatische Zahlen und das sieht man auch, während jetzt der Ostwald in Darmstadt eben nicht diesen sandigen Boden hat und von daher zwar auch unter der Trockenheit ich will nicht sagen leidet, das klingt immer so ein menschlicher Wert irgendwie. Aber wir sehen natürlich, dass der Wald sich verändert in Abhängigkeit von dieser Trockenheit. Aber bei uns im Ostwald ist das deutlich weniger sichtbar. Und wenn man durch den Westen und durch den Ostwald geht, einen Spaziergang macht an einem Tag, da ist man eigentlich überrascht, dass die nur wenige Kilometer auseinander liegen. Also da sieht man, beide sind eigentlich natürlich in der gleichen Klima- und Wetterzone. Aber es hat völlig unterschiedliche Effekte auf den Wald an sich, eben wie dieser Boden vor allen Dingen strukturiert ist.
Spannend, damit deuten Sie ja schon natürlich auf eines der Themen hin, mit denen Sie sich ja in der Tat auch ausgiebig beschäftigen, nämlich eben Bodenbeschaffenheit und die Auswirkungen verschiedener Böden und der Mikroorganismen, die dort so leben, auf die Frage, wie Wälder mit klimabedingten Veränderungen umgehen können. Natürlich fachfremde Menschen wie ich, wenn wir durch den Wald gehen, wir schauen uns vielleicht eher die Kronen an oder sehen, ach, der Borkenkäfer ist wieder unterwegs und betrachten vielleicht eher das, was, naja, so auf Augenhöhe passiert oder auch darüber hinaus. Und Sie haben natürlich einen ganz anderen Blick, denn Sie verstehen, ja, das, was hier das Entscheidende ist, ist tatsächlich mit und vor allem der Boden. Kommen wir natürlich gleich deswegen auch drauf zu sprechen. Ich glaube, es war eine Pressemitteilung tatsächlich auch der TU Darmstadt, auch ein paar, naja, dramatische Zahlen gelesen, ohne jetzt hier direkt so diese Panikkeule schwingen zu wollen, aber um vielleicht auch an der Stelle nochmal die Dringlichkeit auch ihrer Forschung und die Relevanz hervorzuheben. Da wurde geschrieben vor einiger Zeit, dass etwa ein Drittel aller Bäume in Hessen klimabedingte Kronenauflichtung haben und dass die Mortalität der Bäume sich im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1984 bis 2020 versiebenfacht hat. Also Mortalität, wie gesagt. Auch das sind natürlich Werte, die frappierend sind und darauf hindeuten, dass es Handlungsbedarf gibt, ist vielleicht schwer zu sagen, weil ja vieles von dem, was sich da verändert, leider auch sehr, sehr schwer abwendbar ist, jetzt von heute auf morgen. Aber es zeigt zumindest, dass es sich definitiv lohnt, genauer hinzuschauen, was da passiert und warum es passiert.
Ja, das ist definitiv so. Also es ist kein Phänomen, was erst seit gestern besteht. Und es ist natürlich auch kein Phänomen, was man morgen gelöst haben wird. Es ist eh die Frage, was die Lösung ist. Also wo möchte man hin? Möchte man das erhalten, was mal war, oder möchte man einen zukunftsorientierten Wald aufbauen, der vielleicht mit dem veränderten Klima dann auch zurechtkommt? Das sind unterschiedliche Wege, die von unterschiedlichen Richtungen verfolgt werden.
Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Habe ich verschiedenste Argumente schon für beide mögliche Strategien gehört. Das merke ich mir mal für einen hinteren Teil unseres Gesprächs. Gebe ich die Frage natürlich auch an Sie. Naja, Sie beschäftigen sich jedenfalls genau mit diesen Themen, mit diesen Fragen. Unter anderem ja auch ganz aktuell in einem Projekt mit dem Namen Laubklima. Sie, Frau Dr. Wehner, Sie sind dort Koordinatorin und Sie, Herr Professor Dr. Hethoff, Sie leiten dieses Projekt. Würden Sie mir mal ein bisschen was zu diesem Projekt erzählen? Was ist das für ein Projekt? Worum geht's da? Worin besteht seine Zielsetzung?
Das Projekt Laubklima befasst sich mit den Naturwaldreservaten in Hessen. Wir haben verschiedene Naturwaldreservate ausgewählt aufgrund ihrer Hauptbaumart, also aufgrund ihrer Standortfaktoren, der Bodenfeuchtigkeit, der geografischen Breite. Also wir beproben alles von Südhessen bis Nordhessen. Und diese Naturwaldreservate haben den Vorteil oder bieten die Möglichkeit, dass sie Kernflächen haben, die seit 30 Jahren aus der Nutzung rausgenommen wurden. Diese Bannwälder dürfen nicht mehr bewirtschaftet und auch eigentlich nicht betreten werden. Aber das ganze Naturwaldreservat hat auch noch Vergleichsflächen, die mit denselben Standortfaktoren und derselben Baumartzusammensetzung noch forstwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Und so kann man Vergleiche ziehen, was bewirken diese Naturschutzmaßnahmen, dass man diesen Wald komplett aus der Nutzung rausnimmt, das Totholz im Wald belässt, keine Eingriffe mehr macht, nicht mehr durchfährt, im Vergleich eben, wenn Holz genutzt wird. Und wir untersuchen hauptsächlich die Bodenfauna, also wir arbeiten mit Hornmilben, mit Springschwänzen, oberirdisch mit Schnecken oder auch mit Regenwürmern, der Makrofauna. Und haben Datenlogger in diesen Wäldern ausgebracht, die die Bodenfeuchtigkeit und die Temperatur in 6 cm Tiefe messen, die Temperatur an der Oberfläche, so in der Streuschicht, 2 cm über dem festen Boden, und in 15 cm Höhe die Lufttemperatur messen. Das ist so grob zusammengefasst das, was das Projekt untersuchen wird.
ist ja einiges und dementsprechend läuft das Projekt natürlich auch eine Weile. Ich glaube 4 Jahre, nicht wahr?
4 Jahre, genau. Es hat letztes Jahr im November angefangen. Wir haben eine Proberunde schon gemacht, waren noch nicht an allen Standorten und jetzt im Anfang Mai kommt zum ersten Mal eine allumfassende Beprobung dieser Naturwaldreservate.
Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Sie haben diese Messgeräte erwähnt, die sich dort im Waldboden befinden. Können Sie ein bisschen tatsächlich konkret über den Forschungsalltag sprechen? Also wenn Sie jetzt loslegen Anfang Mai, wir führen das Gespräch in der Tat auch Anfang Mai 2024 und in den Wald gehen und sagen, so jetzt geht's hier auf breiter Front los mit den Proben. Was genau machen Sie da?
Die Standorte, die wir letztes Jahr schon beprobt haben, sind mit so einem Bodenlogger schon ausgestattet.
Können Sie ganz kurz erklären, was das ist, ein Bodenlogger?
Na, der Bodenlogger ist ein Gerät, das hat einen Sensor in verschiedenen Höhen angebracht und diesen Bodenlogger steckt man eben so weit es geht in den Boden, dass er in 6 Zentimeter Tiefe Feuchtigkeit und Temperatur messen kann. Der misst kontinuierlich, jede Stunde wird der Wert aufgeschrieben, wird gelockt sozusagen für die nächsten 10 Jahre eigentlich, also so ein Logger ist für langfristige Messungen ausgelegt und man geht mit seinem Laptop in den Wald, schließt ihn an, kann die Daten auslesen und sieht dann, wie warm bzw. feucht war es über den letzten Zeitraum.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein Hightech-Zelthering, kann man sich das vorstellen eigentlich.
Aha. Okay, habe ich eine ungefähre Vorstellung. Ja, super. Okay, und so schauen Sie also, ja, in der Tat, wie feucht ist der Boden, aber Sie haben ja auch besprochen oder erwähnt, dass Sie sich auch verschiedenste Tiere natürlich anschauen, die dort unterwegs sind, vor allem Wirbellose, soweit ich das jetzt verstanden
genau,
und mitbekommen
ganz
habe.
Ganz genau, ja. Unsere Untersuchungen beziehen sich hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich auf die Wirbellosen in diesem Fall. Und das hängt natürlich die Sammelmethode von der Tiergruppe ab. Also wie vorhin schon erwähnt, das, was die Leute sehen, sind Baumschäden und dann vielleicht noch Wirbeltiere und wenn sie noch ein bisschen in die Knie gehen, vielleicht auch die Käfer. Aber einen Regenwurm hat auch schon mal jeder gesehen. Also so Regenwürmer werden mit der Hand gesammelt. Da gibt es verschiedene Methoden. Man kann entweder Senflösung ausbringen oder mit so einem Oktett, da wird Strom in den Boden geleitet oder man ganz klassisch, man gräbt einfach ein Loch und sammelt die Regenwürmer heraus. Und auch Schnecken, das, was man sehen kann, einfach im Wald vor Ort, wird per Hand gesammelt. Da geht eine Person 30 Minuten über eine definierte Fläche und sammelt alles an Schnecken, was sie finden kann.
Und dann, was wird mit diesen Regenwürmern und Schnecken gemacht in dem Fall?
Na, die werden gesammelt und auf Art bestimmt und die Dichten werden ermittelt. Und ja, die Diversität, die Artenzusammensetzung pro Standort.
Und das heißt, so entsteht dann ein gewisses Bild davon, naja, wie der Zustand dieser wirbellosen Gemeinschaft ist und wie diese Gemeinschaft dann auch auf, naja, Störungen, Schwankungen im Klima bisher reagiert hat auf verschiedene Trockenheiten und so dann vielleicht auch Rückschlüsse zulässt, wie diese Gemeinschaften im Boden zukünftig mit Klimaschwankungen umgehen können? Ist das so in etwa der logische?
Ja und nein.
Springen Sie dazwischen. Sagen Sie es richtig.
Also, der Ansatz ist natürlich, also das klingt so nach dem Wunschdenken. Das ist natürlich der Idealzustand. Das wäre natürlich schön, wenn man einfach in den Wald geht und sammelt das und weiß dann, was war und was passiert. So einfach ist es natürlich leider nicht. Also wenn man das erste Mal kommt, ist es erstmal eine Bestandsaufnahme. Was gibt es eigentlich an diesem spezifischen Standort? Und gerade die Zusammensetzung der Fauna ist immer standortabhängig. Also nur weil jetzt in dem einen Naturwaldreservat weniger Tiere sind als in dem anderen, muss es nicht bedeuten, dass es dem schlecht geht. Da spielen natürlich noch die Bodenstrukturen, pH-Wert, Totholzanteil. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele biotische und abiotische Faktoren, die diese Tiergemeinschaften strukturieren. Und wenn man natürlich eine Aussage treffen möchte darüber, wie sich jetzt Wetter, Klimawandel oder Änderungen des Ganzen darauf auswirken, muss das über mehrere Jahre gemonitort werden, um irgendwie einen zeitlichen Verlauf hinzubekommen.
Okay.
Aber ja, so prinzipiell ist das Wunschdenken.
Dann wünschen wir uns das mal. Sie haben ja diese Tiere.
Ich würde da vielleicht noch kurz einhaken und vielleicht noch ein bisschen was ergänzen auf der Prozessebene oder was, warum wir das eigentlich untersuchen, ne? Was die Fragestellungen sind und was das vielleicht doch mit dem Thema Klimawandel und der Also unser Projekt hat so den Untertitel auch Hessens Wälder im Wandel, ne? Also was vielleicht mit unserem Wald auch passiert und warum wir diese Naturwaldreservate uns auch angucken. Also der Unterschied, das hat die Katja ja schon gerade, Frau Wehner, ja gerade schon ganz richtig gesagt.
Ich bin gerne für alle Katjas, überhaupt kein Problem.
Ist eben dieses Ausbleiben von Waldmanagement, ne? Also von forstwirtschaftlichen Maßnahmen. Und das führt dazu, dass in diesen Wäldern bodennah organische Substanz irgendwie mehr akkumuliert. Das heißt, wenn da ein Baum umfällt, dann bleibt der da liegen. Und so ein umfallender Baum, da liegt nicht nur Holz auf dem Boden, sondern da passiert ganz viel. Zum einen, und hier greifen wir ans Klima an, ist das ein total diverses Mikrohabitat, auch mit ganz eigenen mikroklimatischen Bedingungen. Unterm Baumstamm ist es eigentlich immer relativ feucht und kühl, verglichen mit vor und hinter dem Baumstamm. Also wenn die Sonne runterscheint, die kommt da nicht auf den Boden. Das heißt, das ist so ein Rückzugsort für unheimlich viele Organismen, die eigentlich in der Streuschicht leben. Und wenn es zu warm oder trocken wird, dann sammeln sich ganz viele unter dem Totholz. Wenn man im Wald spazieren geht und dreht ein Stück Totholz um, da wimmelt es immer. Also da kann man die Tiere sehen. Dafür gibt es einen Grund. Das heißt, wenn ich in solchen Bannwaldmaßnahmen dieses Totholz einfach liegen lasse, dann schaffe ich da nicht nur ein neues Habitat durch das Totholz, sondern halt auch ein relativ stabiles und günstiges Klima für die Bodentiergemeinschaft. Und die Tiere, die wir uns eben angucken, die sind für die Prozesse im Wald halt auch ganz wichtig. Es sind jetzt nicht nur kleine Tiere in der Streuschicht, sondern wir fokussieren vor allen Dingen auch auf die Tiere, die eben an den Stoff- und Energiekreisläufen ganz wichtig beteiligt sind, die sogenannte Zersetzergemeinschaft. Also das sind die Organismen, die erstmal dafür verantwortlich sind, wenn im Herbst die Laubbäume zumindest ihr Laub fallen lassen auf dem Boden, dass das nicht akkumuliert. Ne? Denn wir sehen ja, im Herbst fällt immer wieder Laub, trotzdem gehen wir nicht in den Wald und es liegt 8 Meter hoch Streu auf dem Boden. Weil diese Streu immer wieder umgesetzt wird, nämlich umgesetzt in Nährstoffe, die die Bäume dann wieder aufnehmen können und aufnehmen müssen, damit sie entsprechend ausgestattet sind, im nächsten Frühjahr wieder Blattmasse aufbauen zu können. Und der erste Schritt in diesem Stoff- und Energiekreislauf ist, dass die herabfallende Streu, die muss erstmal ein bisschen zersetzt werden, ne? Muss mechanisch aufgeschlossen werden. Das machen vor allen Dingen so größere Organismen, zum Beispiel Regenwürmer spielen da eine wichtige Rolle. Und durch Fraß auch an den Blättern wird die Oberfläche vergrößert, sodass dann Pilze und Bakterien da dran gehen können, um im Endeffekt die Nährstoffe zur Verfügung zu stellen. Und in dieser Schnittstelle zwischen diesem mechanischen Grobaufschluss und der mikrobiellen Bearbeitung der Nährstoffe, ist eben die sogenannte Mesofauna ganz wichtig. Und das sind unsere Lieblingstiere eigentlich, eben die man so nicht sieht. Und das sind vor allen Dingen Hornmilben und Springschwänze. Und vielleicht nochmal eine Zahl, die das Ganze so ein bisschen greifbar macht. So unsere einheimische Bodenfauna und Bodendiversität, die wurde in den 60er Jahren mal als The Poor Man's Rainforest bezeichnet. Ja, man stellt sich den Regenwald, und so ist es ja auch halt, vor als ein System mit ganz vielen Arten. Das ist ganz bunt, da sind ganz viele Arten. Und wenn man bei uns durch den Wald geht, da stehen vielleicht da 2, 3 Baumarten. Geht man jetzt aber in den Boden und beprobt einen so einen Quadratmeter von einem Waldboden, dann finden Sie da 50, 60 bis zu 100 verschiedene Arten von Hornmilben alleine. Ja, und Individuenzahlen, die gehen in die Zehntausende bis Hunderttausende pro Quadratmeter. Ja, das heißt, im Boden, das ist eben für uns das spannende System, weil das ist so divers und so komplex und gleichzeitig so unbekannt in Deutschland, weil das unbewaffnete Auge eben da einfach keinen Zugang hat.
Ja, und wenn Sie gerade so begeisternd von zum Beispiel der Hornmilbe sprechen und das Thema haben, hier auch ein paar Zahlen zu liefern. Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass die blinde Hornmilbe tatsächlich das relativ zu ihrer Größe stärkste Tier der Welt ist. Also auch nochmal ein faszinierender Fakt, wie ich finde.
Ja, die Hornmilbe an sich, so die gibt es ja nicht. Es gibt die Hornmilben, das ist quasi eine Gruppe, wie ich gerade gesagt habe, 10.000 Arten weltweit beschrieben. Ja. Also das sind ganz viele und die sind alle blind. Hornmilben haben einfach keine Augen. Genau, und das stimmt, das geht zurück. Dieser Rekord geht zurück auf eine Arbeit, die ich mal in Tübingen, ich glaube 2007 oder sowas, also vor langer Zeit haben wir das mal untersucht, eben, weil wir beobachtet haben, dass diese Tiere sich unheimlich ja, sehr kräftig am Substrat festhalten und man versucht, die mit einem Pinsel abzulösen. Und das, da habe ich gedacht, das ist irgendwie schon, die können sich sehr gut festhalten. Und dann wollte man das mal messen und quantifizieren und haben eben gemerkt, dass da ganz erstaunliche Zahlen rauskommen, die so in der Höhe im Tierreich noch nicht bekannt waren.
Ja, also das fast das 1200-fache des eigenen Körpergewichts können sie halten. Das wurde damals festgestellt.
So ist es, ja.
Also zeigt nur, genau wie Sie sagen, viele von uns widmen dem Boden jetzt eher selten die verdiente Aufmerksamkeit. Aber wenn man doch mal genauer hinschaut und auch ein bisschen was liest und erfährt und lernt, dann ist da echt richtig was los. Mal ganz abgesehen von der eben großen Relevanz für die Themen, mit denen wir uns ja jetzt nun auch umgeben müssen, nämlich eben dem Klimawandel. Das heißt also, ein gesunder Boden, ein diverser Boden ist eigentlich eine der wichtigen Zutaten dafür, dass auch ein Wald gesund ist und bleibt und auch halbwegs resilient sein kann.
Die wichtigste,
kann man wahrscheinlich so festhalten.
Ja, so ist es.
Mhm. Die wichtigste Zutat.
Okay.
Und zwar lange, wenn ich da vielleicht noch kurz ergänzen kann, das war lange einfach, ist angenommen worden, dass es dem Boden tatsächlich einfach gut geht. Also man dachte sich, man sieht diese überirdischen Schäden, Trockenschäden oder Windschäden an den Bäumen und ist aber davon ausgegangen, dass das im Boden gar nicht ankommt. Und ich, ja, der Boden ist, glaube ich, resistenter und resilienter als das Oberirdische, aber ganz davon verschont ist er eben auch nicht. Also man kann natürlich jetzt auch sehen, dass an trockenen Standorten im Boden weniger los ist als an feuchteren Standorten zum Beispiel. Was wiederum einen Einfluss auf diese ganzen Stoffwechselprozesse eben hat.
Da passt natürlich auch gut zu das Thema des Forstmanagements. Das haben Sie vorhin auch schon mehrfach angesprochen. Also Stichwort auch, dass es natürlich sehr wichtig ist, dass Totholz im Wald rumliegt, um eben diese Rückzugsmöglichkeiten für diese Organismen und Tiere zu schaffen. Ich denke da an zwei Gespräche zurück auch, die ich vor einiger Zeit für ein anderes Podcast-Projekt mit Peter Wohleben, dem großen Baumpapst Deutschlands, geführt habe, der ja in der Forstwirtschaft, glaube ich, auch sehr umstritten ist, beziehungsweise da zumindest klare Meinungen hat und eigentlich der Meinung ist, man soll die Wälder vor allem Wälder sein lassen, wenn man gesunde Wälder haben möchte. Und zum Beispiel, das war mir so bewusst auch nicht, auch sehr stark dafür argumentiert, dass auch in Wäldern, wo ein starker Borkenkäferbefall vorliegt, also viele Bäume abgestorben sind und wo dann oftmals ja so vorgegangen wird, dass diese abgestorbenen Bäume entnommen werden, in der Hoffnung, in dem Glauben, damit vielleicht auch den Vormarsch des Borkenkäfers aufhalten zu können, dass er sagt, das ist eigentlich genau die falsche Idee, weil diese abgestorbenen Bäume ja zumindest mal noch Schatten werfen oder wenn dann das Holz runterfällt, diese Rückzugsmöglichkeiten bieten. Das heißt also, durch die Entnahme dieser abgestorbenen Bäume wird die Bodenbeschaffenheit geschwächt und die Gesamtsituation nochmal zusätzlich verschlechtert. Ich weiß jetzt noch gar nicht, auf welche Frage ich hinaus will, aber vielleicht können Sie dazu mal ein Statement abgeben. Grundsätzlich also dieses Verhältnis zwischen Forstwirtschaft, ohne dass Sie jetzt unbedingt ganz politisch werden müssen, machen Sie gerne, wie Sie möchten, ist ja manchmal auch ein heikles Thema, versus Wälder komplett sich überlassen und sie so gedeihen lassen, wie Sie es nun unter natürlichen Bedingungen tun würden. Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Mittelweg? Kann es auch lohnen, mal führend und gezielt einzugreifen? Oder ist es tatsächlich am besten, egal eigentlich was ist, die Wälder sich selbst zu überlassen, wenn wir wollen, dass sie möglichst gesund und resilient sind?
Also ich würde sagen, zunächst mal zur Forstwirtschaft, da gibt es natürlich auch ganz ein irrebreites Spektrum darunter, was an forstwirtschaftlichen Maßnahmen umgesetzt wird. Ne? Das ist regional auch in den unterschiedlichen Forstgebieten anders verantwortet. Ich würde sagen, in vielen Wäldern in Hessen ist die Forstwirtschaft auch mittlerweile sehr an einer nachhaltigen Forstwirtschaft interessiert. Den Eindruck haben wir zumindest, wenn wir auf die Flächen gehen und eben diese Vergleichsflächen uns betrachten, die eigentlich forstwirtschaftlicher bearbeitet werden und die sehen den Bannwäldern gar nicht so unähnlich. Ne? Also da liegt zwar weniger Totholz, aber eben diese forstwirtschaftlichen großen Monokulturen, wo dann einfach auf völlig ungeeigneten Regionen riesen Fichtenwälder stehen und so, das wird zumindest in Hessen wird es auf jeden Fall weniger. Und jetzt Forstwirtschaft, Biodiversität und klimasinnvolles Handeln, sage ich jetzt mal. Das sind drei Dinge, die man vielleicht gut zusammenbringen muss künftig. Und das ist aus verschiedenen Gründen gar nicht so einfach. Man darf, also ein Grund ist schon mal, dass der Wald dann sicher ein ganz träges System ist. Das ist ja kein Acker, wo ich dieses Jahr mal eben weiß, irgendwie meine, mein Gott, dieses Jahr wird es wahrscheinlich langfristige Wettervorhersage, wird ein feuchtes Jahr. Dann kann ich kurzfristig so agieren, ne, was ich anpflanze. Aber in einem Wald dauert es nun mal Jahrzehnte, bis man sehen kann, wie eine Maßnahme greift. Das heißt, wenn man jetzt heute sagt, wir versuchen in so einen Wald, der gerade ja große Schwierigkeiten hat, jetzt forstwirtschaftlich gesehen, da irgendwelche Bäume reinzubringen, die vielleicht klimaangepasster sind, die besser mit Trockenheit zurechtkommen. Aber wir wissen ja gar nicht, was passiert dann in 10, 20 Jahren. Ne? Also wie entwickelt sich hier das Klima an dem Standort tatsächlich? Das ist unheimlich schwierig.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist es erstmal ganz clever momentan zu sagen, gerade, wir sehen das bei uns hier, ne? Nochmal um auf unseren Westwald zu sprechen zu kommen, wo gar nichts mehr gemacht wird. Und da wachsen momentan wunderbar saftig grün steht da die Traubenkirsche zum Beispiel. Ja, und nimmt sich viel Raum. Forstwirtschaftlich ist die nicht interessant. Ja, und es ist auch kein heimischer Baum in dem Sinne. Das heißt, auch ökologisch gesehen wird man erstmal sagen, ist nicht unbedingt so eine favorisierte Lösung. Aber zumindest sie wächst da und sie kommt offensichtlich gut klar und sie schafft ein dichtes Kronendach. Das schafft wiederum einen kühleren, feuchteren Waldboden. Der gibt wiederum mittelfristig vielleicht wieder den heimischen Bäumen die Möglichkeit, der Buche sich da unten neu zu etablieren, die Traubenkirsche wieder zu ersetzen. Aber das ist alles.
Und das als kurzer Einschub ist eben auch wichtig, also dass die heimischen Bäume auch ihren Platz behalten, weil natürlich das gesamte komplexe Ökosystem tendenziell auf diese heimischen Bäume ausgerichtet ist, nicht wahr? Also diese ganzen Mikroorganismen können nicht zwangsläufig mit, naja, Fremdarten, eingeführten Arten ähnlich gut umgehen wie mit den heimischen Bäumen. Deswegen
Vielleicht noch nicht. Also es kann ja sein, dass das auch in so einer Art Koevolution sich irgendwann dahin entwickeln wird. Also dass diese Tendenz der Erwärmung und dass zum Beispiel auch ja mediterrane Arten immer weiter nach Norden wandern, ist ja prinzipiell nicht neu, sondern ist nur einfach gerade ziemlich, ziemlich beschleunigt. Aber nochmal, um auf dieses Thema zurückzukommen, mit diesem, was man mit dem Wald tun sollte. Also ich hatte jetzt durch diese Koordinationsposition die Möglichkeit, tatsächlich viele solcher Maßnahmen zu sehen. Also es gibt, wir haben Standorte, da wird der Wald sich selbst überlassen. Dann haben wir einen Standort, da werden heimische Bäume gepflanzt. Und dann gibt es wiederum einen Standort, wo man sich dazu entschlossen hat, gebietsfremde, mehr wärmeadaptierte Arten zu pflanzen, um ein Waldklima zu schaffen, das später die heimischen Bäume bevorzugt. Also das sind wir können diese drei Methoden sozusagen, diese drei Entscheidungswege verfolgen. Aber welcher davon der beste ist, das sieht man wahrscheinlich echt erst, wenn überhaupt, in ein paar Jahren. Und ich glaube, es gibt vielleicht gar keinen besten, weil das auch immer standortabhängig ist. Also was für den einen Standort gut ist, muss für den anderen nicht unbedingt auch gut sein. Also das ist wirklich von sehr vielen Faktoren abhängig und man muss es halt jetzt entscheiden, man muss ja quasi sich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, sich um seinen Wald kümmern, aber welcher Weg da der richtige ist, das ist wirklich, ja, schwer zu entscheiden.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, auch Bäume sind Individuen. Ja, es gibt eigentlich nicht die Buche, sondern es gibt natürlich eine genetische Diversität auch innerhalb von den Buchen. Also die Buchen sind zum Beispiel windbestäubt und man weiß, dass das genetische Material, also dass die Pollen über hunderte bis tausende Kilometer sich verbreiten. Das heißt, das ist so. Und dann bleiben halt regional angepasst häufig einzelne Individuen stehen. Auch das ist was wir sehen. Wir gehen durch den Wald und da sind alle Buchen umgefallen und liegen tot rum. Aber eine steht noch. Ja, eine steht noch und sieht richtig gut aus. Und dann fragt man sich, das ist nicht die Buche, ja, aber diese eine Buche fühlt sich da offensichtlich wohl. Also scheint es eine gute Maßnahme zu sein. Lassen wir die doch da einfach stehen. Und das, was da runterfällt, das hat vielleicht eine relativ gute Chance, dann da auch wachsen zu können. Ja, deswegen würde ich da nicht hingehen und sagen, ich hole jetzt Buchen aus warm angepassten Gebieten und pflanze sie neu an. Sondern ich würde sagen, ich bin total happy, dass da eine steht, die offensichtlich an diesem Standort erstmal gut klarkommt. Und dann schauen wir mal, was die dann da macht. Aber man braucht einen langen Atem dafür. Und es muss auch nicht funktionieren halt.
Meine Güte, so viel Unsicherheit, so viele Fragezeichen, das macht es nicht leichter. Ja, aber das, was Sie ausführen, erinnert mich auch wiederum an ein Projekt, das ich vor ein paar Wochen besuchen durfte in Mexiko. Jetzt mache ich mal ganz kurz einen ganz kleinen Exkurs zu einem ganz anderen Thema. Da ging es um die, naja, Wiederaufforstung, wenn ich jetzt das im übertragenen Sinne verwenden darf, das Wort, oder die Wiederinstandsetzung von Korallenriffen, die ja nun auch mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen bekanntermaßen sehr, sehr stark zu kämpfen haben, wo oftmals an vielen Stellen schon jetzt, naja, 95% der Riffe ausgebleicht sind, eben nicht mehr gesund und intakt sind. Aber es gibt dann doch jeweils so ein paar Korallenarten und natürlich dann aber vor allem auch Individuen, die eben doch überleben und die offenbar mit diesen Temperaturerhöhungen der vergangenen Jahre, auch vielleicht der Verschmutzung der Meere, was auch immer es ist, besser umgehen können, resilienter sind. Und da wird in diesen Coral Reef Restoration Projekten tatsächlich händisch werden diese Individuen, naja, entnommen oder zumindest Teile davon, und es wird eine sogenannte Fragmentierung durchgeführt. Also sie werden in kleinere Korallenfragmente zerschnitten, dann in wirklich unendlicher Handarbeit, wie auf so kleine Betonstöpsel aufgebracht, dann in Wassertanks herangezüchtet, dass diese kleinen Fragmente wieder größer werden und dann wieder auf das Korallenriff ausgebracht und dort dann gehegt und gepflegt. Jeden Tag schwimmen die Taucher raus und putzen mit Zahnbürsten dort in 10 Metern Wassertiefe im Ozean diese Korallen ab und diese, naja, diese Stellen, wo sie angepflanzt werden, damit sich dort keine Sedimente ablagern, keine Schnecken an die Korallen rangehen, um also diesen Anpassungsprozess ein bisschen zu boosten und eben in der Tat genau diese Exemplare sich zu schnappen, die offenbar dort resilienter sind. Könnte man das in irgendeiner Form in Bezug auf die Wälder auch machen? Also, dass wir sehen, diese eine Buche, die ist jetzt hier wirklich anscheinend besser geeignet, mit den Veränderungen, den Herausforderungen umzugehen. Jetzt schnappen wir uns mal irgendwelche Setzlinge oder Samen und fang jetzt an, wie wild dort in der umgebenden Waldlandschaft zu versuchen, diese Buche zu vervielfältigen.
Ich glaube, das gibt's, ja. Also die Stadt Griesheim macht das. Also die haben da, wie soll ich sagen, Bäume, die da gut zurechtkommen. Und wenn im Herbst irgendwie was runterfällt, wird das eingesammelt und in Baumschulen angezogen, um es wieder auszupflanzen, ja.
Ja, ist vielleicht auch relativ offensichtlich und naheliegend. Ich war bei diesem Korallenprojekt auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt, wie das dort
umgesetzt
wird.
Braucht weniger Zahnbürsten auf jeden Fall dafür.
Ja, und ja, die Luft ist auch reichlicher verfügbar dann, während man dort an die Arbeit geht.
Das stimmt.
Sie hatten vorhin auch den Gedanken ins Spiel gebracht, Frau Wehner, oder den Aspekt hervorgehoben, naja, wer weiß denn, ob es wirklich jetzt so schwer den Organismen fällt, sich anzupassen, wie wir es befürchten. Also eine Anpassung findet ja sowieso ständig statt. Die einzige und die wesentliche Frage ist ja, vermögen Sie es schnell genug, weil natürlich die Veränderungen jetzt schneller denn je momentan stattfinden. Haben Sie diesbezüglich eine Einschätzung oder Beobachtung? Gibt es dazu schon Wissen? Ich weiß, dass Sie jetzt in Ihrem konkreten Forschungsprojekt ja noch relativ am Anfang stehen. Aber wenn wir über diese Hornmilben und all diese Organismen sprechen, gibt es nach Ihrem Wissensstand schon Arten, wichtige Arten in der Bodenbeschaffenheit, die es tatsächlich in hinreichendem Maße vermögen, sich in diesem rasanten Tempo mitzuentwickeln, anzupassen, zu adaptieren?
Ja und nein. Also ich würde sagen, es gibt natürlich bei jeder Umweltveränderung Gewinner und Verlierer. Mhm. Und es gibt ja schon immer Arten, die mehr Trockenheit angepasst sind oder mehr an trockenen Standorten. Wiesenarten zum Beispiel häufig sind mehr auf Trockenheit adaptiert oder eben so reine Waldarten, die feuchte Standorte brauchen. Und es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass wir jetzt zum Beispiel im Darmstädter Stadtwald mitten im eigentlichen Wald, was ein Wald sein soll, Arten gefunden haben, die ich bisher vorher aus 20 Jahren Milbenerfahrung nur in der Wiese hatte. Also das ist einfach, die kommen jetzt dahin, weil das jetzt ihrem Lebensraum entspricht und nahe kommt. Die können mit diesen Bedingungen, die es jetzt im Darmstädter Westwald gibt, umgehen und haben sich dorthin ausgebreitet. Wohingegen man an solchen Standorten, also wir haben da ja auch unsere Bodenlogger stehen, also man erreicht in Flächen, die schon vergrast sind, wo es große Lücken in den Kronendach gibt, bis zu 60 Grad am Boden. Da ist natürlich alles trocken, das geht bis in den Boden, das wird einfach warm und trocken und da sind die Waldarten verschwunden und die Wiesenarten sind da.
Ja, faszinierend.
Deshalb sind die nicht trotzdem, also sie sind ja nicht komplett weg. Also das ist ja nur diese eine Fläche, die wir beproben, gerade bei Milben. Die sind ja, also die meisten sind unter einem Millimeter groß. Für die ist natürlich, sind ist 10 Meter ist eine Distanz. Also wenn man dann einfach 10 oder 100 Meter weitergeht, kann es da schon wieder ganz anders aussehen. Aber an dieser einen Stelle, wenn man da guckt, ist das so.
Deswegen können die sich eigentlich auch nach so Störungen relativ schnell wieder ausbreiten. Wenn so ein Wald nicht komplett verschwindet, irgendwo in Stammnähe, ein paar Bäume bleiben immer stehen. In Stammnähe ist dann auch ein gut geeignetes Klima für die ganze Bodenmesofauna. Und dann wandert die so nach und nach wieder in die Fläche ein. Aber kleinräumig kann man das auch, eine Arbeit, die Katja Wehner hier vor ein paar Jahren mal gemacht hat, wo sie 2018 eben nach diesem ganz trockenen Sommer und dann gab es noch hier so ein relativ dramatisches Sturmereignis, was den Wald noch ziemlich umgeworfen hat mit massiven Waldarbeiten hinterher, und da konnte sie auch zeigen, dass da die Bodenfauna, also die Hornmilbenfauna, in den Dichten teilweise um 90% zurückgegangen ist. Also das Insektensterben, was man ja eigentlich auch nur an, also es waren ja nur fliegende Insekten, die da betrachtet wurden, ne? Also nicht die Bodenlebenden. Aber dieses Insektensterben, was man kennt, weiß man mittlerweile, spielt auch im Wald eine Rolle. Da hatten Sie ja auch hier schon mal einen Podcast mit dem Michael Stab, der sitzt ja hier auch 2 Zimmer weiter, zu dem Thema Insektensterben im Wald. Und aber eben auch im Boden spielt es tatsächlich auch eine Rolle. Und das ist mittlerweile gezeigt. Und mittlerweile ist man sich dessen auch gewahr. Und unser Laubklimaprojekt versucht das jetzt auch so ein bisschen genauer zu beleuchten und vielleicht auch Ideen für Maßnahmen zu kriegen, wie wir auch die wichtige Bodenfauna künftig auf eine gewisse Art und Weise schützen können oder sicherstellen können, dass es die notwendigen Refugien in der notwendigen Verteilung und Größe und Anzahl auch gibt, damit solche geschädigten Flächen auch wieder einen gesunden Boden kriegen können.
Ja, Ideen für Maßnahmen, das ist natürlich ein gutes Stichwort. Nun haben wir hier in diesem Gespräch diesbezüglich 2 Schwierigkeiten, mindestens mal. Die eine ist, dass Sie, wie schon mehrfach erwähnt, ja noch relativ früh sind in diesem Projekt. Und die andere ist, das haben Sie auch schon mehrfach betont, die eine Maßnahme wird es ohnehin nicht geben, weil die verschiedenen Wälder und Böden und Bedingungen vor Ort einfach so wahnsinnig divers sind. Ich erlaube mir trotzdem mal so ganz vorsichtig zu fragen, gibt es denn dennoch schon bestimmte, Best Practices oder zumindest gedankliche Impulse, bei denen Sie sagen würden, also wenn es jetzt um den Erhalt unserer Wälder und vor allem natürlich konkret der Böden geht, das sind zumindest mal Punkte, die wir definitiv berücksichtigen und bedenken sollten?
Ich würde vielleicht nur einen Gedanken zuerst antworten, dann an die Katja abgeben. Die hat, glaube ich, mehrere Wünsche in der Richtung als ich oder Ideen. Ich würde sagen, für den Boden ist am wichtigsten, lasst irgendwas wachsen. Lasst irgendwas wachsen, dass es am Boden nicht so, die Sonne nicht die ganze Zeit draufkommt, dass es ein bisschen Schatten hat, dass die Feuchtigkeit ein bisschen gehalten ist. Von der Brombeere zur Traubenkirsche. Hauptsache, lasst irgendwas wachsen. Macht nicht die großen Flächen weg und setze irgendwelche jungen Baumschulen hin, die 10 Jahre brauchen, bis sie den ersten Quadratmeter Schatten spenden. Bis dahin ist der Boden futsch. Das wäre so meine persönliche Ersthilfemaßnahme für den Wald, die ich vorschlagen würde.
Also Sie sagen, selbst Brombeere ist besser als jetzt alles voller Jungbäume zu haben.
Ja, sie ist grün, sie spendet Schatten, sie bildet ein Wurzelwerk aus. Also sie laubt zwar nicht unbedingt ab, also es entsteht nicht so viel Laub, aber sie schafft ein gutes Bodenklima auch.
Ja, das würde ich direkt unterschreiben. Also den Hornmilben ist es, glaube ich, tatsächlich egal, welcher Baum da wächst. Hauptsache, es wächst was. Es beschattet, wird beschattet. Es wird nicht von der Sonne exponiert. Und ich würde auch sagen, lasst das Totholz liegen und vor allen Dingen fahrt nicht durch den Wald mit irgendwelchen riesigen forstwirtschaftlichen Geräten, weil also auf diesen Rückegassen, in diesen verdichteten Fahrspuren ist die Bodenmesofauna nicht mehr da.
Ja.
Die kommt vielleicht auch wieder, das dauert allerdings einen Moment, also erst kommt wahrscheinlich die Brombeere und die Brennnessel und dann kommt die Mesofauna hinterher. Aber ja, also irgendwas sollte wachsen, Totholz sollte liegen bleiben und nicht durchfahren.
Das will ich auch noch sagen, denn ist ja nicht nur so, dass durch das Durchfahren von diesen wirklich tonnenschweren Geräten natürlich vieles einfach platt gefahren wird. Aber der Boden ist auch dann so komprimiert, dass erstmal das notwendige Lückensystem, was es auch braucht, damit die kleinen Tiere da drin sich überhaupt bewegen können, das ist erstmal komplett weg. Das heißt, die ganze Bodenlockerung muss erstmal wieder stattfinden. Da spielen dann Regenwürmer wieder eine Rolle, die reinkommen und natürlich auch Durchwurzelung von Pflanzen. Aber alles Prozesse, die dann lange, lange dauern. Also so eine Rückegasse wieder in gesunden Boden zu verwandeln, ist ein langwieriger Prozess.
Das unterschätzt man oft, ne? Also so der gemeine Waldwanderer, der sieht dann naja, so einen kleinen forstwirtschaftlichen Weg, wo es dann natürlich so ein paar dichtere, tiefere Reifenspuren vielleicht gibt von irgendwelchen großen Maschinen. Aber für die lokale Fauna und Flora, vor allem natürlich eben die ganzen Bodenorganismen, ist das, glaube ich, wirklich wie so ein riesiger, fetter Highway, der dort mitten durch den Wald führt und eigentlich eine richtige Schneise reinschlägt.
So ist das, ja.
Ja, muss man vorsichtig mit umgehen. Ja, okay, dann haben wir da schon mal ein paar Notizen und Impulse und bleiben natürlich gespannt, was Sie auf der Detailebene dann in den nächsten Jahren noch herausfinden und dann auch kommunizieren. Das ist ja natürlich auch ein wichtiger Punkt dieser wissenschaftlichen Arbeit, nicht wahr? Dass es dann auch rausgetragen wird in die Gesellschaft und hoffentlich auch konkreten Impact hat. Und mit diesem ganzen Thema, also der Vermittlung von Wissenschaft, von Biodiversität in diesem Fall, damit beschäftigen Sie vor allem, Herr Professor Dr. Hethoff, sich auch noch an ganz anderer Stelle und in ganz anderer Weise. Und wenn das okay ist, würde ich da auch nochmal einen kurzen Exkurs machen, weil ich es wahnsinnig spannend finde. Denn Sie sind ja insbesondere in den letzten Jahren auch sehr aktiv im Bereich der Digitalisierung und der 3D-Modellierung. Und wenn ich das jetzt so in den Raum stelle, wirkt das jetzt natürlich erstmal wie ein Themenbruch, wie eine ganz andere Welt. Passt aber doch zusammen mit dem, was wir besprochen haben. Deswegen erzählen Sie doch mal kurz, was Sie diesbezüglich machen.
Ja, das passt, denke ich, auf jeden Fall zusammen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zum Schutz von Umwelt und Natur und Diversität, dass wir auch in der Öffentlichkeit und in der Bevölkerung ein gewisses Verständnis erstmal dafür kriegen, wovon wir eigentlich sprechen. Ne? Von wenn wir das Thema Insektensterben, wenn Sie durch die Straße gehen, jeder hat den Begriff mal gehört, Insektensterben. Aber wenn Sie konkreter versuchen zu gucken, was, ich sage jetzt mal so die Öffentlichkeit, ja, also was da an tatsächlichem Wissen dazu da ist, zu Insekten, dann sind das häufig, ist das negativ besetzt, das sind Krabbelfiecher, das ist Ungeziefer und so weiter. Und wir reden vom Bienensterben und alle fangen an, sich Honigbienen in den Garten zu setzen, weil sie halt denken, Bienen sind die Honigbiene. Dabei geht es der Honigbiene prima, die ist alles andere als bedroht, ja, die wächst und gedeiht und der geht's prima. Aber wir haben hunderte von Wildbienenarten alleine in Deutschland. Diese Diversität, die kennt aber so erstmal ganz wenig Leute. Und das Problem ist halt, die Insekten sind doch relativ klein und unscheinbar. Und bleiben vor allen Dingen, bleiben einem natürlich die im Gedächtnis, die einem den Stich verpasst haben. Ja, sei es irgendwie die Wespe oder die Biene oder die Wanze oder was auch immer. Also da ist so ein negativer Besatz. Und meine Idee war so ein bisschen zu versuchen, die eben auch diese Ästhetik, die Insekten haben und die diese Diversität hat. Wie können wir es schaffen, diese Ästhetik dieser Diversität so ein bisschen so aufzuarbeiten, dass die auch gut kommunizierbar ist. Und ja, da war eben eine Idee, weil wir versuchen über die digitalen Medien, so ein bisschen inspiriert von, war damals auch so, es gab ja diese Pokémon Go-Phase.
Yes.
Ja, da sind ja ganz viele Menschen, jung und alt, sind mit ihren Smartphones durch die Gegend gelaufen auf der Suche nach virtuellen kleinen Fantasiewesen. Und da dachte ich, Mensch, wie schade, wenn das verschiedene Insektenarten wären zum Beispiel, dann könnte man dabei Artenkenntnis erlangen, vielleicht noch was über die Biologie lernen und trifft die nicht irgendwo zufällig, sondern wenn ich mit dem Smartphone durch den Wald gehe, dann treffe ich vielleicht Waldarten, auf der Wiese treffe ich Wiesenarten und kann genauso meine Punkte sammeln, spielerisch. Ja, und dann.
Das ist ein schöner Gedanke. Dann wäre das alles noch mal sinnvoller, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Wäre es irgendwie einfacher, ne? Ja. So. Und dann war es aber schwierig, denn die sind halt sehr klein, schwierig zu fotografieren und diese Idee hat doch lange gebraucht, bis sie Wirklichkeit wurde. Wir haben dann so einen eigenen 3D-Scanner entwickelt über mehrere Jahre zusammen hier mit der Hochschule in Darmstadt. Da gibt es so einen Fachbereich für Optotechnik, die machen so optische Vermessungstechnik. Und der Professor Bernhard Ströbel damals, den konnte ich für diese Idee irgendwie begeistern, da mit seinem physikalischen Vermessungswissen mit einzusteigen. Und der hatte noch 2 Jahre bis zum Ruhestand und hat gesagt, ah, das machen wir noch eben, bevor ich gehe. Und ist heute noch dabei, jetzt nach 10 Jahren mittlerweile arbeiten wir gemeinsam daran. Also das ist mittlerweile auch alles abgeschlossen und funktioniert und läuft sehr, sehr gut. Und wir haben dieses Gerät entwickelt und sind mittlerweile dabei, auch mit verschiedenen deutschen großen naturkundlichen Museen, Teile deren Insektensammlung so zu digitalisieren, dass man im Endeffekt diese 3D-Modelle von den Arten hat. Und die sollen dann eben auch über Apps, über spielerische Apps greifbar sein, helfen können, bei der Tierbestimmung, in der Lehre eingesetzt werden. Wir machen das schon auch gemeinsam mit Schulen, die im Klassenraum dann eben diese digitalen 3D-Modelle auf dem Handy kann man die sich groß angucken, reinzoomen, drehen, kann sie in so diese Augmented Reality, kann ich mir die auf den Tisch setzen oder aufs Sofa. Und dann habe ich da eine hundegroße Streifenwanze sitzen zum Beispiel oder sowas. Und so versuchen wir eben diesen Biodiversitätsaspekt und diesen Artenkenntnisaspekt auf eine Art und Weise zu transportieren, der einfach Spaß macht, ne? Und der einfach Lust macht, mitzumachen und der diese Hemmschwelle ein bisschen abbaut und dann, wo man hinkommt und sagt, ah, guck mal, die sehen ja auch echt toll aus und das sind ja, die sehen da total unterschiedlich alle aus.
Also ich muss sagen, ich finde die Idee großartig. Also auf den ersten Blick mag man jetzt sagen, ja, so eine hundegroße Streifenwanze bei mir virtuell auf dem Couchtisch klingt jetzt nicht so attraktiv. Aber was Sie ausführen, erinnert mich an einen Besuch, den ich vor einiger Zeit hatte im Naturkundemuseum in New York. Und da hatten die auch eine ganze Ausstellung zum Thema Insekten und zweierlei kommt mir dort aus dieser Ausstellung in den Sinn. Zunächst einmal eine Wand mit riesigen Makroaufnahmen von Insekten. Also die müssen mikroskopisch aufgenommen worden sein. Das war so gigantisch reingezoomt. Und da habe ich wirklich das erste Mal seit langem wieder erkannt, wie prachtvoll, nicht nur vielfältig, sondern auch ästhetisch schön Insekten sind. Also genau wie Sie vorhin gesagt haben, oft denken wir bei Insekten an irgendwas, was krabbelt und sticht und eigentlich tendenziell vielleicht eher nervt. Aber diese Schönheit, diese Faszination, die wird ja wirklich dann tendenziell auch erst deutlich, wenn wir sie wirklich mal sehen und betrachten können. Und das geht eben dann, wenn wir das Ganze vergrößern und reinzoomen. Und das war dort wirklich toll. Also das waren Kunstwerke und am Ende waren es einfach nur Fotografien. Und genauso auch dieses Thema reinzoomen, interagieren und wirklich mal so ein Insekt von allen Seiten betrachten und dann auch die Funktion, die Fähigkeiten. Wir haben vorhin über diese Hornmilben gesprochen, diese super starken Insekten. Kann, glaube ich, einen großen Begeisterungsfaktor schaffen, der so bei einem eher gedankenlosen kurzen Spaziergang durch den Wald in der Form vielleicht gar nicht stattfindet.
Ja, ich meine, Sie haben gerade auch das Wort Prozess in den verwendet, ne? Und das ist, glaube ich, auch eben ganz, ganz wichtig zu sehen, welche wichtigen auch gesetzt, also man spricht da so ein bisschen, wir versuchen ja alles zu ökonomisieren, ne? So eben auch die Wissenschaft. Und die Biodiversität wird deswegen ja auch so auf ihre Ökosystemdienstleistung, das ist, sollte eigentlich schon so ein kontinuierliches Unwort sein, finde ich, ja. Also die Ökosystemdienstleistung, das heißt, wenn wir hinterfragen, was tun die Insekten eigentlich für uns, vielleicht schaffen wir dann eine gewisse Grundhaltung zu schaffen, dass das auch was Schützenswertes ist, ne? Wenn man versucht, den Leuten klarzumachen, was ist denn die tatsächlich monetäre Bestäubungsleistung, die Insekten haben, und was sind diese ganzen Prozesse? So vor diesem Hintergrund versucht man auch heute viel zu kommunizieren nach außen. Aber ich glaube, das ist oft zu komplex. Ich glaube, einfacher ist, immer an Menschen ranzukommen, einfach über die pure Faszination, nicht über die Vernunft. Denn wenn wir die Menschen über die Vernunft alleine erreichen würden, dann müssten wir uns über den Klimawandel gar nicht mehr so wahnsinnig viel Gedanken machen. Der Appell an die Vernunft reicht nicht aus.
Ja, so viele wesentliche offene Fragen gibt es da ja eigentlich gar nicht mehr. Das Know-how hätten wir ja, also daran hapert es ja jetzt nicht
in
erster Linie.
Das Wissen ist da und was notwendig wäre, ist auch bekannt. Aber warum wird es nicht gemacht?
Falls Sie jetzt Hörerinnen und Hörer hier mit Ihren Ausführungen begeistert haben, nicht nur sich mehr für Insekten und Böden zu interessieren, sondern vielleicht auch tatsächlich im eigenen Studium in die Richtung zu gehen, mögen Sie noch ein bisschen was erzählen über die Ökologie und vielleicht auch Insektenforschung, wenn es das als Schwerpunkt geben sollte, an der TU Darmstadt? Also wie Ihre Hochschule, Ihre Universität in diesen Bereichen aufgestellt ist und was man da so machen und studieren kann?
Also die, vielleicht ganz kurz, also wir sind eine Technische Universität Darmstadt und es gibt einen Fachbereich für Biologie. In diesem Fachbereich haben wir einen generalistischen Bachelorstudiengang. Das heißt, man kann einen Bachelor in Biologie machen. Der hat auch organismische Aspekte, aber jetzt sicher keinen organismischen Schwerpunkt und auch keinen entomologischen Schwerpunkt. Und im Masterstudiengang entwickeln wir gerade einen neuen Studiengang für Ökologie, beziehungsweise Biodiversität und Ökologie. Und dort spielt auch die Insektenkunde eigentlich eine gewisse Rolle, sagen wir es mal so. Da gibt es mehrere Module, die sich entweder mit Insekten explizit beschäftigen oder jetzt gerade führen wir ein Waldmodul, nennt sich das durch, wo alle möglichen Prozesse im Wald verstanden werden soll von Studierenden. Da sind natürlich Insekten und auch die Bodenfauna spielt da eine Rolle. So, also da gibt es durchaus hier auch Möglichkeiten über Insektenthemen zu studieren und zu forschen später. Auch wenn wir sicher in dem Bereich kein Schwerpunkt sind.
Aber man wird fündig werden und am Ende ist es ja eben auch ein Thema, das in den Gesamtkontext einzufügen ist und deswegen sind sie da natürlich auch ein bisschen breiter aufgestellt. Aber das ist ja eine Stärke und wunderbar so. Wir waren jetzt in diesem Gespräch auch einigermaßen breit aufgestellt und es ist auch noch nicht ganz vorbei, denn wir haben zum Schluss immer noch eine kleine, ganz harmlose Kategorie, nämlich die der Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen ganz gern zum Abschluss noch so ein paar kleine Halbsätze vor die Füße werfen und Sie dürfen gern mal überlegen, ob Ihnen dazu jeweils irgendwas in den Sinn kommt. Wer schneller ist, darf jeweils gern anfangen. Wir schauen mal. Ökologie begeistert mich bis heute?
Die Vielfältigkeit. Dass man verschiedene Aspekte der Biologie miteinander verbinden kann.
Ich hätte jetzt auch noch was. Die unfassbare Komplexität und die sich aber doch im Endeffekt ganz häufig ganz einfach auflöst und ganz verständlich auflöst.
Schön. Zu meinen Vorbildern in der Ökologie oder auch in der Biologie gehört?
Ja, da nenne ich an erster Stelle meinen Doktorvater Stefan Scheu, damals, der sicher so die ganz große Inspiration für mich war, dass ich überhaupt in der Wissenschaft und im Boden und in der Ökologie mich weiterentwickelt habe. Das ist vor allen Dingen so seinem Spirit und seinem Geist und seiner Begeisterungsfähigkeit für dieses Fach zu verdanken.
Okay, ich wollte gerade fragen, wie hat er das geschafft? Aber wahrscheinlich dann auch an dieser Stelle eben Stichwort Begeisterungsfähigkeit in erster Linie.
Das kann ich unterstreichen, weil das hätte ich auch gesagt, er war auch mein Doktorvater und deshalb sitze ich auch hier.
Okay, also er hat weit gewirkt. Eine prägende Erfahrung in meiner beruflichen Laufbahn war für mich, gab es mal ein bestimmtes Forschungsprojekt oder vielleicht auch ein konkretes eigenes irgendwo im Wald oder auch im Vorlesungssaal?
Der erste Besuch an einem Teilchenbeschleuniger, weil ich da kennengelernt habe, dass man mit einem Bauwerk mit fast 900 Meter Durchmesser, dass man sowas braucht, um Hornmilben mit unter einem Millimeter Durchmesser morphologisch untersuchen zu können. Also dieses, dass man ganz, ganz, ganz große Geräte braucht, um ganz, ganz, ganz kleine Dinge anzugucken. Und je kleiner man werden will, umso größer wird's. Also dieser Eindruck, das war für mich unheimlich prägend.
Können Sie das kurz erklären? Das kann ich jetzt noch nicht direkt nachvollziehen. Also warum man, um eine Hornmilbe zu untersuchen, einen Teilchenbeschleuniger braucht und nicht einfach nur ein riesiges, super starkes Mikroskop?
Ja, wenn man, also Computertomographie, das sagt Ihnen ja wahrscheinlich was. Ja. Viele haben schon mal gemacht im Krankenhaus. Und das ist ja so eine Röntgenuntersuchung, wo man in so eine Röhre kommt und in der Röhre ist auf der einen Seite ist eine Röntgenquelle, auf der anderen Seite ist ein Detektor, also ein Sensor quasi. Und dann gibt es einen Röntgenimpuls, der geht durch den Patienten durch und auf der anderen Seite, der Detektor nimmt das Röntgenbild auf. Dann dreht sich das in diesem Ring, deswegen ist man da in einem Ring. Sodass aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln wird eben jetzt das Knie zum Beispiel untersucht und aus diesen ganzen Bildern wird ein Bild zusammengesetzt. Aber so die Auflösung von so einem CT im klinischen Bereich, die ist so irgendwo um einen Millimeter. Das heißt, wenn man jetzt da eine Milbe reinlegen würde, dann wäre es maximal ein schwarzer Punkt.
Okay, nicht so hilfreich. Und in, im Sinne der Ästhetik, über die wir vorhin gesprochen haben, auch noch nicht unbedingt das Ziel.
Genau, das heißt, man muss vor allen Dingen, wenn man eine höhere Auflösung will, an der Qualität dieses Röntgenstrahls arbeiten. Und das wird in solchen Teilchenbeschleunigern, die jetzt nicht auf Kollisionen aus sind, wie man das vom CERN zum Beispiel kennt, aber in Grenoble, wo einfach Elektronen beschleunigt werden und die werden dann auf annähernd Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, aus ihrer Flugbahn leicht abgelenkt mit Magneten, und bei dieser Ablenkung entsteht dann Synchrotronstrahlung. Teil davon ist Röntgenstrahlung, und das ist wie so ein Röntgenlaser, also so fein wie so ein Härchen. Und mit dem kann man dann eigentlich mathematisch genau das Gleiche machen wie an so einem klinischen CT, nur dass man halt eine wesentlich höhere Auflösung hat, etwa so wie so ein Lichtmikroskop.
Schön, verstanden. Frau Wehner, haben Sie noch einen prägenden Moment auf Lager?
Ich glaube, bei mir gibt es nicht den einen prägenden Moment, sondern es waren eigentlich mehrere. Und das hat immer was zu tun mit dem Treffen von, ja, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht damals quasi großen Wissenschaftlern. Also, dass ich Leute kennengelernt habe, die ihren Beruf oder ihr Feld einfach so lieben, dass sie da ihr ganzes Leben für drauf ausrichten. Also zum Beispiel ein Beispiel, Roy Norton ist quasi der Milben-Experte schlechthin aus den USA. Der hat jahrelang in seinem Keller mit seinem Mikroskop und seiner Milben-Sammlung da seinen Keller belagert, und gibt so eine lustige Geschichte, dass seine Frau sehr gläubig sonntags in der Kirche eine schwarze Mülltüte bekommen hat, weil da jemand für ihn Laubstreu aus keine Ahnung wo bringen musste. Und seine Frau hat sich so geschämt, dass sie mitten in der Kirche so einen schwarzen Müllsack bekommen hat. Und es sind einfach diese Geschichten, die einem so zeigen, wie viel Spaß die Leute eigentlich in ihrem Feld und an ihrem Beruf haben. Und das ist einfach, das ist dann einfach mehr ein Hobby als eine Arbeit.
Ja, schön. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
man muss selber lernen, das kann einem keiner abnehmen. Also so diese Erwartung, mir wird etwas beigebracht, die muss man, glaube ich, die funktioniert schon in der Schule nicht, aber ich glaube, spätestens an der Uni muss man sich von der verabschieden. Für den eigenen Lernerfolg ist nur eine Person verantwortlich, und das ist man selber.
Das ist eine schöne Botschaft, die gefällt mir. Ja, sehr gut, nachvollziehbar. Frau Wehner, haben Sie noch was?
Ich würde sagen, hab Spaß an dem, was du tust. Sobald du Spaß an dem hast, was du tust, machst du es auch gut.
Mut zur Nische, das nehme ich mir auch mit aus Ihrer Anekdote auf die vorherige Frage. je weiter man ins Nerdtum verfällt, jetzt mal ein bisschen salopp dahingesagt, desto spannender wird es ja oft auch, ist auch meine Erfahrung. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Ökologie in?
Im Wald. Im Waldboden natürlich.
Ich glaube, in der Verknüpfung von wissenschaftlicher Erkenntnis und öffentlichkeitswirksamer Kommunikation. Denn ich glaube, wir brauchen die Öffentlichkeit und die volle Unterstützung von Politik und Öffentlichkeit, wenn wir die großen ökologischen Themen der Zukunft angehen wollen.
Nur so kann es gehen, und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, so eine kleine Prise davon hier mit uns gemeinsam bei Hessenschaft Wissen zu bewerkstelligen, also Ihre Forschung in die Öffentlichkeit zu tragen und uns einen Einblick zu geben. Ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, auch sehr gerne.
Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss.
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 Hessenschaft Wissen, der Podcast.